Deutschlandfunk. DLF-Magazin.
Der rot-grün-rote Senat in Berlin verabschiedet sich in die Sommerpause. Aber entspannen kann er eigentlich nicht. Zu groß sind die Probleme. Der Bundespräsident würdigt kinderreiche Familien mit einer Ehrenpatenschaft. Ist das noch zeitgemäß? Und wie sie unbürokratisch selbst Ökostrom produzieren können mit kleinen Windrädern fürs Hausdach. Mein Name ist Benjamin Dirks. Zunächst zu der Partei, die nur noch wegen ihrer Direktmandate als Fraktion im Bundestag sitzt, die Linke. Bei den Landtagswahlen in diesem Jahr sah es noch schlechter aus. Im Saarland wurde die Linke von einer Regionalmacht zur Splitterpartei degradiert und flog aus dem Landtag. Und da schnitt sie mit 2,6% noch besser ab als bei den folgenden Wahlen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. In Westdeutschland ist sie damit nur noch in Hessen, Hamburg und Bremen in den Parlamenten sowie in Berlin. Und im Osten verliert sie auch an Stimmen. Die Linke scheint gelähmt durch einen erbitterten Richtungsstreit, durch Kämpfe um Posten und wegen des von vielen als falsch empfundenen Umgangs mit Vorwürfen von sexualisierter Gewalt. Wenn nun der Parteitag am Wochenende in Erfurt keine Erlösung bringt, dann wittern manche schon das Ende. Unser Korrespondent Christoph Richter hat sich bei den Linken in Brandenburg umgehört.
Herzlich willkommen in Rathenow. Schön, dass Sie da seid.
Auf dem Podium des Festsaals des aus DDR-Zeiten stammenden Kulturhaus in Rathenow, das liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und Wolfsburg, steht die 47-jährige Diana Golze. Sie begrüßt die Gäste eines Kommunalkongresses der Linkspartei und schwört sie wegen der schlechten Umfragewerte auf dem Parteitag der Linken ein, der am Wochenende in Erfurt startet.
Das müssen wir wieder schaffen.
Linken-Politikerin Diana Golze war in Brandenburg bis 2018 Gesundheitsministerin. Wegen eines Skandals um gestohlene Krebsmedikamente musste sie damals zurücktreten. Zwischen 2005 und 2014 saß sie für die Linken im Bundestag. Die Streitereien innerhalb der Partei gingen ihr auf die Nerven, sagt sie, und kritisiert, dass die Partei nicht mit einer Stimme spreche.
Also ich denke, niemand kann im Moment mit dem Zustand der Partei Die Linke glücklich sein und zufrieden sein, weil wir wichtige Themen besetzen, die unsere Themen sind, die eigentlich auch gerade auf der Straße liegen und wir doch trotzdem nicht durchringen, weil wir dermaßen mit uns selbst beschäftigt sind, dass uns keiner mehr ernst nimmt. Und deshalb muss sich da dringend innerhalb der Linken was ändern, damit wir dann wieder nach außen strahlen können.
Eine Chance habe man noch, sagt die studierte Sozialpädagogin. Die parteiinternen Streitereien, die Querschläge von Sarah Wagenknecht müssen aufhören. Überhaupt, beim Namen Wagenknecht muss Diana Golze tief Luft holen. Was sie zuletzt besonders geärgert hat, die umstrittene Forderung von Wagenknecht und rund 50 weiterer Delegierter, die Solidarität mit der Ukraine aus dem Leitantrag für den Parteitag zu streichen.
Ja, schon ein tiefes Seufzen, weil es gab ja eine Zeit, da ist man trotzdem miteinander ausgekommen. Also das muss anders werden.
Auch in Brandenburg gibt es innerhalb der Partei viel Streit. Beim letzten Parteitag kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Grabenkämpfe wurden sichtbar. Parteimitglied Fritz Viertel aus Schöneiche bei Berlin wünscht sich mehr Geschlossenheit, sowohl auf der Bundes- als auch auf der Landesebene.
Mein Eindruck ist schon, dass man ein bisschen abgehoben ist von dem, was die Leute bewegt.
Wenn jetzt kein Ruck durch die Partei gehe, dann sei es das möglicherweise gewesen mit der Linkspartei, meint noch die Rathenower Linke Diana Golze. Ähnlich sieht es der Parteitagsdelegierte Christian Görke. Der steht auf einem Marktplatz in Forst, ist auf einer Informationsreise durch die Lausitz unterwegs. Görke ist heute Bundestagsabgeordneter. Bis 2019 war er Finanzminister im Land Brandenburg und stellvertretender Ministerpräsident im damaligen rot-roten Kabinett. Lange her, sagt er, lächelt, sein goldener Zahn blitzt in der Sonne.
Wir haben verschiedenste Strömungen, die sich nicht nur reiben, was ja förderlich wäre, sondern sich gegeneinander erheben.
Mit inhaltlichen Konzepten dränge man nicht mehr durch, wie den Kernthemen soziale Gerechtigkeit und Armutsbekämpfung. Der Finanzpolitiker Görke spricht von fehlender Machtoption. Die Linke brauche eine Perspektive, mit den eigenen Themen durchzukommen. So fordert man beispielsweise in Brandenburg den Erhalt aller Arbeitsplätze für die vom Ölembargo betroffene Raffinerie PCK Schwedt. Hier werde sich zeigen, ob linke Politik in der Gesellschaft noch Rückhalt hat, gesteht Görke. Er war bereits SED-Mitglied und schaut mit Neid ins Nachbarland Frankreich und zu Jean-Luc Mélenchon. Der Linkspopulist und die Bewegung La France Insoumise sind Görke ein Vorbild. Gegen ein bisschen mehr Populismus sei doch nichts zu sagen, meint er. Neben ihm steht Linken-Chefin Janine Wissler. Sie übt sich in Zweckoptimismus.
Die Lage ist ernst, aber sie ist nicht aussichtslos. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir uns da wieder rausholen.
Beobachter der Partei teilen die kritische Bestandsaufnahme, Antworten auf die Fragen der Zeit, etwa nach dem Klimawandel, der Digitalisierung, der Bürgerrechte, habe die Linkspartei verpasst, sagt der Potsdamer Politikwissenschaftler Jochen Franzke. Auch in der Corona-Politik habe die Linke keine klare Linie.
Es gibt einen großen Bedarf, soziale Probleme zu lösen, aber realistische, machbare, umsetzbare Lösung zu präsentieren.
Die gäbe es nicht. Stattdessen formuliere die Linke unbezahlbare Sozialprogramme. Außenpolitisch beim Thema Russland trete das ganze Dilemma der Partei zutage, sagt Franzke. Man verurteile in vielen Äußerungen im ersten Satz Putin, schiebe dann aber die Kriegsschuld der NATO zu. Auch mit solchen Positionen verschrecke die Partei Wählerinnen und Wähler. Die Linke biete keine Lösungskompetenz, sagt Politikwissenschaftler Franzke.
Wenn man sich die Umfragen und die Ergebnisse der Bundestagswahl anguckt, also hat es einen dramatischen Rückgang auf allen Politikfeldern gegeben. Überall hat man die Kompetenz der Linkspartei schlechter eingeschätzt als 4 Jahre vorher. Und das ist schon ein dramatisches Zeichen.
In Brandenburg ist der Abstieg ebenfalls deutlich. Hier hat die Linke vor 2,5 Jahren bei der Landtagswahl 10,7% der Stimmen errungen, Platz 5. 10 Jahre zuvor waren es noch 27,2% gewesen. Im Bundestrend liegt die Linkspartei bei aktuellen Umfragen bei 4%, in Brandenburg bei 6%.
Dass von den klassischen Arbeitern 4% die Linke wählen, dann sieht man das Problem. Das Problem der Linken ist auch, die Westerweiterung, würde ich sagen, ist gescheitert und im Osten zieht sie sich aus der Fläche zurück. Wo sie noch erfolgreich ist, relativ erfolgreich, sind die Großstädte. Aber das reicht eben auf die Dauer nicht aus, für eine gesamtdeutsche Partei, so eine Art ostdeutsche Partei mit Großstadtcharakter zu sein. Das ist zu wenig.
Nun halten sich führende Linke am anstehenden Parteitag in Erfurt fest. Wenn es dort nicht gelingt, das Ruder rumzureißen, dann sei es vorbei mit der Partei, sagt Sebastian Walter, 32 Jahre alt, Landes- und Fraktionschef der Linken in Brandenburg. Er steht im Innenhof des Brandenburger Landtags, einem wiederaufgebauten Schloss, und raucht.
Letzte Ausfahrt Erfurt.
Sebastian Walter ist ein Pragmatiker, ein jung, dynamischer Politiker. Persönlich hat er keine Berührungsängste mit den politischen Gegnern. In den Landtagsfluren oder im Innenhof des Landtags steht er gerne mit den Abgeordneten von der CDU zusammen. Eine Kandidatur zum Parteivorsitz wurde ihm angetragen. Walter hat abgelehnt. Seine Energie setzt er lieber anders ein. Anfang März ist er zusammen mit seinem Bruder an die polnisch-ukrainische Grenze gefahren, um Geflüchtete abzuholen. Doch, obwohl er den Vorsitz diesmal abgelehnt hat, unter den Linken wird Sebastian Walter als politisches Talent gehandelt, der später mal die Partei führen soll. Ob es dazu kommt? Walter lässt die Schultern fallen. Derzeit herrsche bei den Linken, sagt er, die nackte Angst, in politischer Bedeutungslosigkeit zu versinken.
Ja, ich glaube tatsächlich, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, zumindest diesen gemeinsamen Weg einzuschlagen und zu sagen, ja, wir müssen uns erneuern, dann wird's, glaube ich, wird die Zeit einfach irgendwann knapp, weil dann sind bald wieder Bundestagswahlen und vorher sind die Landtagswahlen in Brandenburg und dann wird es auch für uns eher nicht so sein, dass wir dann über 15% reden, wie ich gerade das tun wollen würde, sondern dass wir eben über, ja, auch hier im Osten tatsächlich auch darum kämpfen werden müssen, ob wir wieder in die Landtage kommen.
Sie hörten Christoph Richter über die Linke in Brandenburg. Vor kurzem fand eine Geschichte ihren Weg in die Berliner Boulevardpresse, wie sie häufiger in der Hauptstadt zu hören ist. Eine Schülerin im Berliner Bezirk Pankow hatte sich im 6. Schuljahr besonders ins Zeug gelegt, damit sie an ihrem Wunschgymnasium angenommen wird. Und mit einem Notenschnitt von 1,1 war sie zu Recht zuversichtlich. Doch dann kam der Schock, weil die Schulplätze in dem bei Familien beliebten Bezirk so rar sind, dass an besagter Schule nur Kinder mit einem glatten Einserschnitt angenommen wurden. Die Schulpolitik ist nur eine der großen Baustellen der rot-grün-roten Regierungskoalition in Berlin. Der überhitzte Wohnungsmarkt und eine Verkehrswende, die bisher keine ist, kommen hinzu. Bei der letzten Plenumssitzung im Berliner Abgeordnetenhaus vor der Sommerpause wurde die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dafür hart angegangen. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak war dabei.
So, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich eröffne die 14. Sitzung.
Parlamentspräsident Dennis Buchner heute früh kurz nach 9. Ein 14-stündiger Arbeitstag liegt vor den Berliner Abgeordneten. Eigentlich ist zum Haushalt bereits von allen alles gesagt. Aber klar, bevor es für die Parlamentarier in die Ferien geht, wird nochmal ordentlich ausgeteilt. SPD-Chefin Franziska Giffey und ihr rot-grün-roter Senat bieten der Opposition eine Menge Angriffsfläche.
Bildungschaos, Wohnungschaos, Mobilitätschaos. Eine Sache ist neu: Wahlchaos.
Wenn jemand sagt, das ist typisch Berlin, ist damit garantiert immer gemeint, dass etwas in dieser Stadt nicht funktioniert.
Die Oppositionsführer Kai Wegner, CDU, und Sebastian Schaja, FDP, zeichnen das Bild einer dysfunktionalen Hauptstadt, die schlecht regiert wird und in der nichts vorangeht. Beispiele dafür finden sich genug, etwa die Bürgerämter. Bereits der letzte rot-rot-grüne Senat hatte versprochen, innerhalb von 14 Tagen erhälte jeder und jede einen Termin beim Bürgeramt, um zum Beispiel den Reisepass für die Sommerferien zu verlängern. Wer heute in die Online-Anmeldung schaut, findet allerdings den nächsten Termin erst am 18. August. Also in fast 8 Wochen. Da sind die Schulferien schon fast wieder vorbei. Kai Wegner.
Im Übrigen wollen die Menschen auch gar keinen Vorsprechtermin innerhalb von 14 Tagen in den Bürgerämtern. Sie wollen schnell ihre Leistungen, meine Damen und Herren. Und ich verstehe nicht, warum junge Mütter und Väter monatelang auf das Elterngeld warten müssen. Warum fließt der Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende oft viel zu spät? Wir reden seit Jahren drüber und nichts passiert.
Franziska Giffey geht in ihrer Erwiderung nicht auf das leidige Thema Bürgerämter ein. Überhaupt ist sie am heutigen Tag erstaunlich ernst, lächelt weniger als sonst, verbreitet auch am Rednerpult keine gute Laune wie normalerweise. Sie sitzt an ihrem Platz, eine dicke schwarze Unterschriftenmappe vor sich, wirkt teils unbewegt. Aber natürlich ärgert sie sich über das Bild der Chaos-Hauptstadt, das die Opposition gerne malt. Die SPD-Chefin erinnert an die große Solidarität der Berliner, als im Frühjahr täglich 10.000 ukrainische Flüchtlinge ankamen. Die Verwaltung reagierte schnell, baute in kurzer Zeit ein Willkommenszentrum am stillgelegten Flughafen Tegel auf. Sie erlebe die Stadt ganz anders, sagt Giffey, und nennt das vergangene Wochenende. Ein Auftritt der Staatsoper, umsonst und draußen, eine wunderbare Stimmung sei dort gewesen.
Und wie mir die Menschen gesagt haben, das ist Berlin, das ist hier bei uns möglich.
Das vergangene Wochenende brachte allerdings nicht nur Oper umsonst und draußen, sondern auch einen SPD-Landesparteitag, bei dem die beiden Chefs Rahed Saleh und Franziska Giffey von der Basis abgestraft wurden. Bei der Rede vor ihrer Wiederwahl hatte die frühere Bundesfamilienministerin noch für Geschlossenheit geworben.
Gemeinsam kriegen wir das gut hin. Und dieses gemeinsam kriegen wir das gut hin, das ist so sprichwörtlich auch liberal für dich und für das, was du machst. Und deshalb möchte ich auch gerne, dass wir das gemeinsam wieder machen.
Doch die Basis zeigte den beiden Landesvorsitzenden die gelbe Karte. Mit einem mageren Ergebnis von 57,4% für Saleh und knapp 59% für Giffey. Ein Minus von 30 Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Wahl. Außerdem fasste der Parteitag 2 Beschlüsse, die der SPD-Chefin und regierenden Bürgermeisterin nicht passen können. Einen gegen den Weiterbau der A100, einen zweiten für ein zügiges Enteignungsgesetz, falls die entsprechende Kommission die Enteignungen großer Wohnungsbaukonzerne für verfassungskonform hält. FDP-Fraktionschef Sebastian Schaja.
Das war durchaus ein denkwürdiges Wochenende. Insbesondere, weil viele Themen, für die Sie im Wahlkampf angetreten sind, für die Sie gestritten haben, für die Sie mit Überzeugung angetreten sind, durch Ihre eigene Partei abgeräumt wurden. Wir als Freie Demokraten haben das ein Stück weit als Demütigung empfunden.
Alle Abgeordneten dürften gerne gewusst haben, was Franziska Giffey bei diesen Worten durch den Kopf ging. Hatte sie doch bei den Koalitionsverhandlungen im letzten Herbst zunächst für ein Ampelbündnis plädiert.
Ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP. Dieses Bündnis soll eben stehen für einen starken Wirtschafts- und Technologiestandort Berlin, für die Bemühungen und die Notwendigkeiten im Klimaschutz und auch für die sozialen Notwendigkeiten, vor denen unsere Stadt steht.
Doch die traditionell linke Berliner Sozialdemokratie verhinderte eine Ampelkoalition. Es war die erste Niederlage für die SPD-Frau, die mit ihren Positionen zuvor um bürgerliche Wählerschichten geworben hatte. Giffey ließ das schlechte Wahlergebnis am Sonntag perplex zurück. War es doch auf dem Parteitag nicht zu einer großen Debatte über den Kurs der Parteichefin und regierenden Bürgermeisterin gekommen. Ihre Positionen werde sie nicht aufgeben, verkündete sie danach. Dem RBB sagte Giffey:
Für uns hat sich dieses Ergebnis im Vorfeld nicht abgezeichnet, das muss man ganz klar sagen. Ich wünsche mir dann, dass diejenigen, die jetzt so entschieden haben, dann auch deutlich selbst sagen, was ihre Probleme sind.
Keinen Mut zur offenen Kritik, aber im Anschluss massenhaft mit Nein-Stimmen. Hinterrücks finden Giffey-Vertraute dieses Verhalten der Basis. Berlins regierende Bürgermeisterin und SPD-Chefin geht angezählt in die Sommerferien.
Claudia von Laak über die Bilanz der ersten 6 Monate Rot-Grün-Rot in Berlin. Am häufigsten gibt es in Deutschland Familien mit einem Kind, knapp 6 Millionen Mal. Mehr als 4 Millionen Familien bestehen aus einem oder zwei Elternteilen mit 2 Kindern. 3 oder mehr Kinder gibt es nur rund 1,4 Millionen Mal. Dass kinderreiche Familien heute seltener sind als etwa noch in den 1960er Jahren, hat großen Einfluss darauf, dass die Geburtenrate in Deutschland ebenfalls relativ niedrig ist. Größere Familien sind also gut für die demografische Entwicklung. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass Familien, die gar ein 7. Kind auf die Welt bringen, eigens vom Bundespräsidenten gewürdigt werden, mit einer Ehrenpatenschaft, wenn die Eltern das wünschen. Darüber gibt es eine Urkunde und dazu 500 Euro. In Dessau in Sachsen-Anhalt gibt es nun eine Diskussion um eine dieser Ehrenpatenschaften. Unser Landeskorrespondent Niklas Ottersbach mit den Hintergründen.
8. Juni im Rathaus von Dessau-Roßlau. Der parteilose Oberbürgermeister Robert Reck überreicht eine Urkunde an Familie N. Es ist eine von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterzeichnete Ehrenpatenschaftsurkunde für das 7. Kind der Familie. Von der Übergabe werden Fotos gemacht. Darauf der Oberbürgermeister, die Eltern und die Kinder der Familie. Die Stadt Dessau veröffentlicht das Foto und die Urkunde auf dem Facebook-Kanal der Stadt, allerdings ohne die Familie vorher zu fragen. Das Kind habe, so steht es im Text darunter, nun einen, Zitat,
ganz berühmten Paten, der die gesamte Familie mit großem Stolz erfüllt.
Der Familienvater N. ist kein Unbekannter. Er war nicht nur Mitglied in der HDJ, der Heimattreuen Deutschen Jugend, ein 1990 gegründeter rechtsextremer deutscher Jugendverband mit neonazistischer Ausrichtung. N. war vorübergehend auch im Bundesvorstand der HDJ, der 2009 in Deutschland verboten wurde. Dort ebenfalls aktiv war seine Ehefrau. Das belegen Verfassungsschutzunterlagen, die dem Deutschlandfunk vorliegen. David Begrich, Rechtsextremismus-Experte vom Verein Miteinander e.V. in Magdeburg, sagt, die Heimattreue Deutsche Jugend sei die wichtigste Nachwuchsorganisation der extremen Rechten gewesen.
Und die HDJ hat Kinder und Jugendliche im Sinne des Nationalsozialismus politisch erzogen und sozialisiert. Deshalb ist die HDJ auch als Struktur verboten worden. Insofern kann man davon ausgehen, dass meine Familie sozusagen so etwas wie ein weltanschaulicher Überzeugungspunkt gegeben ist.
Die Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten für das siebte Kind kann eine Familie beantragen, erklärt das Bundespräsidialamt auf Anfrage. Überprüft werden dann nur formale Kriterien. Beispielsweise checkt die zuständige Kommune, ob sieben Kinder der Familie gemeldet sind. Weitergehende Prüfungen sind nicht vorgesehen, schreibt das Bundespräsidialamt dem Deutschlandfunk. Zitat:
Auch im Einzelfall wird das neugeborene Kind unabhängig von den weiteren Umständen eigenständig wertgeschätzt.
Die Ehrenpatenschaftsurkunden verschickt das Bundespräsidialamt mit der Bitte, die Übergabe zu organisieren an die zuständige Kommune. Wegen der Corona-Pandemie hat die Stadt Dessau die Aushändigung der im Dezember 2021 datierten Urkunde auf den Juni verschoben. Der Oberbürgermeister lässt dem Deutschlandfunk schriftlich mitteilen, Dessau-Roßlau stehe für eine weltoffene Stadt. Zitat:
Dabei distanziert sich Oberbürgermeister Robert Reck deutlich gegen jede Form von Extremismus.
Christoph Kassner von den Grünen sitzt im Dessauer Stadtrat und engagiert sich im Bündnis Dessau-Nazi-Frei. Er hat eine Erklärung dafür, warum im Dessauer Rathaus niemand ein Störgefühl bei der öffentlichkeitswirksamen Urkundenübergabe hatte.
Wir haben es in der Fraktion auch diskutiert. Der Name ist bei uns jetzt kein Zielname. Es ist also keiner von den üblichen Verdächtigen, die man sowieso auf dem Schirm hat, oder gehört auch nicht den Kreisen an, die man auf dem Schirm hat. Daher ist es einfach nicht aufgefallen.
Auch medial hat der Fall in Dessau bisher wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das war 2010 bei einem ähnlichen Fall ganz anders. Der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern sollte einer Familie die Ehrenpatenschaftsurkunde des damaligen Bundespräsidenten Wulff für ihr siebtes Kind überreichen. Die Eltern, ebenfalls aktiv in der mittlerweile verbotenen heimattreuen deutschen Jugend. Kinderreichtum auch nach außen hin zu demonstrieren, sei ein wichtiger Teil der politischen Botschaft der HDJ, sagt Rechtsextremismus-Experte Begrich in Magdeburg. Denn das Thema Familie sei eines der prägenden Identitätsthemen der extremen Rechten.
Es geht immer in der Dauerthematisierung von Demografie und Familienpolitik geht es immer um die Erhaltung des eigenen Volkes, des deutschen Volkes. Damit ist sozusagen die Grundlage dieser Ideologie gelegt. Je mehr Kinder, desto besser. Und das sieht man auch, denn in diesem Milieu ist drei Kinder wenig und vier, fünf Kinder die Regel.
In Mecklenburg-Vorpommern weigerte sich der damalige Ortsbürgermeister von den Linken, die Ehrenpatenschaftsurkunde zu übergeben. Am Ende wurde die Urkunde per Post an die Familie verschickt. Rainer Becker, damals Vorsitzender der Kinderhilfe Mecklenburg-Vorpommern, hat den Fall begleitet. Er war und ist der Auffassung, es gehe bei der Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten ums Kind und nicht um die Eltern.
Aber es war ein konstruktiver Streit, wo man sich des Problems überhaupt bewusst wurde und sagte, was machen wir dann? Es geht ums Kind, aber gleichzeitig sollen die Eltern geehrt werden und wir möchten eigentlich diese Eltern nicht ehren. Es hat den Leuten dieses Dilemma vor Augen geführt, öffentlich. Und hier hätte ich eigentlich erhofft, dass man sich da zurückgehalten hätte und einfach das per Brief zugeschickt hätte oder per Boten hätte überbringen lassen.
Nach erneuter Deutschlandfunk-Anfrage lässt der Dessauer Oberbürgermeister nun mitteilen, dass die politische Vergangenheit der Eltern im Vorfeld nicht bekannt gewesen sei. Und weiter?
Oberbürgermeister Robert Reck distanziert sich nach jetzigem Wissensstand ganz deutlich. Vor dem jetzt bekannten politischen Hintergrund wurde auf der Facebook-Seite der Stadt der Beitrag mit dem gemeinsamen Foto gelöscht.
Familienvater N. besitzt nach Deutschlandfunk-Recherchen eine AfD-Mitgliedsnummer. Das heißt, er war AfD-Mitglied, ob er es aktuell noch ist, ist unklar. Seine frühere Mitgliedschaft in der heimattreuen deutschen Jugend verhinderte jedenfalls nicht seinen Eintritt in die Partei, obwohl der längst verbotene rechtsextreme Verein nach wie vor auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht. Auf Anfrage des Deutschlandfunks lässt er über seine Anwaltskanzlei mitteilen, er und seine Frau stünden fest auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Er selbst sei zudem vom zuständigen Verfassungsschutz sicherheitsüberprüft und es habe keine Beanstandungen gegeben. Nach Beratungstätigkeit für die Fraktion in Baden-Württemberg arbeitet er aktuell in der AfD-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Der AfD-Landesverband dort wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremer Verdachtsfall geführt. Christoph Kassner, der grünen Politiker in Dessau, will den Fall bei der nächsten Stadtratssitzung im Juli ansprechen.
Wir möchten eigentlich die Verwaltung und den OB sensibilisieren bei solchen Anfragen oder generell bei Personalentscheidungen und Wahlen und Ehrungen, den Background zu checken, mit wem man es zu tun hat, und dann gegebenenfalls dann naja, die Art und Weise der Ehrung dem Maße anzupassen.
Rainer Becker von der Kinderhilfe geht noch einen Schritt weiter. Er hält das Konzept Ehrenpatenschaft des Bundespräsidenten fürs siebte Kind grundsätzlich für überholt.
Also Eltern in ihrer individuellen Lebensplanung zu sagen, wir belohnen euch dafür, dass ihr jetzt sieben Kinder gezeugt oder geboren habt, das passt nicht mehr. Ich bin der Meinung, das sollte man lieber, das wäre natürlich teurer, so handhaben, dass Kindern aus sozial schlechter aufgestellten Familien mehr Teilhabe ermöglicht wird.
Das Bundespräsidialamt wiederum betont, mit der Ehrenpatenschaft werde die besondere Bedeutung herausgestellt, die Familien und Kinder für unser Gemeinwesen haben.
Über den Sinn der Ehrenpatenschaft. Niklas Ottersbach war das. Die Bundesregierung will mehr Windkraft in Deutschland. Dafür hat sie gleich mehrere Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. Noch vor dem Sommer sollen die Ausbauziele erweitert, die Wichtigkeit der erneuerbaren Energien erhöht und der Naturschutz gelockert werden. Aber mit den Absichtserklärungen ist das ja so eine Sache. In Baden-Württemberg haben sich die regierenden Grünen schon vor Jahren ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: 10% des Stroms aus Windkraft. Aber der darauffolgende kurze Aufschwung ist schon wieder abgeflaut. Heute sind es noch nicht einmal 6%. Und der Ausbau stockt nach wie vor. Gerade einmal 3 Windräder wurden in diesem Jahr in dem Bundesland gebaut. Woran das liegt und wie die baden-württembergische Landesregierung das jetzt ändern will, Katharina Thoms hat sich schlau gemacht.
Knapp 800 Windräder drehen sich in Baden-Württemberg. Angesichts der Größe zu wenig, sagt Umweltministerin Thekla Walker.
Wir brauchen natürlich viel mehr in Baden-Württemberg, als wir die letzten Jahre geschafft haben, ist ganz klar.
Die Grüne ist erst seit einem Jahr im Amt, aber ihr Vorgänger, ebenfalls von den Grünen, war 10 Jahre im Amt. Trotzdem sei der Windkraftausbau kein Selbstläufer gewesen.
Weil Baden-Württemberg war ja bekanntermaßen viele Jahre davor ein Land, wo man Windkraft nicht wollte, auch politisch nicht wollte. Und meinem Vorgänger Franz Untersteller ist es durchaus gelungen, diesen Durchbruch zu schaffen. Allerdings hat es auch ein paar Jahre gedauert.
Bis zu 200 Windräder in 2 Jahren wurden dann gebaut. Aber der Aufschwung hielt nicht lang an. Viele Genehmigungsverfahren versandeten. Der Einbruch kam 2017. Aus Sicht Baden-Württembergs lag das am Bund und an den geänderten Rahmenbedingungen. Strom musste jetzt unter Wettbewerbsbedingungen angeboten werden, möglichst günstig. Nur dann gab es staatliche Förderung. Im bergigen Baden-Württemberg sei es aber teurer, Windanlagen zu bauen, die Erschließungskosten lägen höher. Das habe Anlagenbauer abgeschreckt. Andreas Wagner sieht das anders.
Das sind vorgeschobene Gründe.
Wagner arbeitet für den Windkraftbauer Sovitec. Die Firma hat ihren Sitz auf der Schwäbischen Alb, baut Windräder in Südamerika, Asien und versucht es auch vor der eigenen Haustür.
Also wir haben natürlich geringere Windsituationen hier in Baden-Württemberg im Durchschnitt als an der Küste. Es gibt aber durchaus ausreichend Standorte mit hohen Windgeschwindigkeiten auch in Baden-Württemberg. Es gibt also keinerlei Grund, warum ein Projekt in Baden-Württemberg nicht wettbewerbsfähig sein sollte.
Seit gut 10 Jahren will Wagner hier im Wald in Sonnenbühl auf der Alb 5 Windräder bauen.
Das sind 200 Meter große Anlagen, die in etwa genügend Strom produzieren, im Schnitt für 10.000 Haushalte.
In der ersten Planungsphase lief alles glatt. Der Gemeinderat stimmte zu. Aber nach 3 Jahren
wurde dann von Behördenseite die Meinung geäußert, dass unser Windpark mit dem Schloss Liechtenstein nicht kompatibel ist.
Wagner zeigt auf ausgedruckte Fotomontagen in einem seiner vielen dicken Ordner. Im großen Panorama sind die Windräder in einiger Entfernung neben dem Romantikschloss aus dem 19. Jahrhundert zu sehen.
Das Landratsamt bzw. auch das Regierungspräsidium war einfach der Meinung, dass der Denkmalwert des Schloss Liechtensteins durch diese Windkraftanlagen reduziert würde oder gefährdet würde.
Die Firma klagte sich durch alle Instanzen und bekam Recht. Nach knapp 4 Jahren forderte das zuständige Landratsamt in Reutlingen plötzlich ein neues Naturschutzgutachten. Das alte sei nach so langer Zeit überholt gewesen, heißt es auf Anfrage. Jetzt gab es Konflikte mit dem Artenschutz.
Im Kern des Ganzen war das Problem der Rotmilan. Hier gab es unterschiedliche Ansichten vom Landratsamt und uns, wo Rotmilane nisten, wie viele Rotmilane nisten und welche Aktivitäten sie zeigen.
Der Vogel, oft Endgegner in Sachen Windkraft, mal vorgeschoben, mal wirklich aus Artenschutzgründen, weil der Rotmilan in den Rotoren der Windräder verenden kann. In Sonnenbühl geht es zwischen Behörde, Bürgerinitiative und der Firma um die Frage, ob inzwischen schon zu viel Rotmilane in der Nähe der Windräder nisten. Was zu viel ist, das sogenannte Dichtezentrum, das legen die Bundesländer selbst fest. Bis vor kurzem durften es in Baden-Württemberg nicht mehr als 3 Paare sein. Die Population erholt sich aber, das Land definiert das Dichtezentrum neu. Brüten heute 7 Rotmilanpaare im Umkreis von 3 Kilometern, darf kein Windrad gebaut werden. Für den Projektierer nur ein Beispiel dafür, dass man schon früher an Stellschrauben hätte drehen können.
Das muss sich jeder mal kritisch hinterfragen, ob er wirklich alles dafür getan hat, dass wir hier vorankommen. Und das ist die Raumplanung, die nicht funktioniert. Es gibt also keine Flächennutzungspläne, die hier Windkraftstandorte ausweist. Es gibt bürokratische Hürden, die nicht sein müssen, die auch im Bereich der Landesregierung liegen.
Immerhin will sie die jetzt abbauen, Baden-Württembergs Umweltministerin Walker.
Wir haben bei den Regierungspräsidien schnelle sogenannte Eingreiftruppen installiert, die wirklich den Landratsämtern und den Genehmigungsbehörden helfen, sie unterstützen, wenn es Probleme gibt. Wir wollen den gesamten Prozess durchdigitalisieren, dass man wirklich wegkommt von diesen Aktenbergen, die da abgegeben werden müssen. Wir haben das Widerspruchsverfahren abgeschafft in Baden-Württemberg.
Was nicht bedeutet, niemand darf mehr gegen Windkraftprojekte vorgehen. Nur, statt im Landratsamt eine förmliche Eingabe zu machen, sollen Kritiker gleich klagen. Denn in fast allen Streitfällen sei es ohnehin auf ein Gerichtsverfahren hinausgelaufen. Das spare Zeit im Genehmigungsverfahren. Im Schnitt dauert es in Baden-Württemberg 7 Jahre, von der Idee bis zum sich drehenden Windrad.
Wir wollen auf jeden Fall halbieren. Und jetzt haben wir im Moment schon 1,5 Jahre, also wenn man sich jetzt mal auf so einer Tabelle vorstellt.
Auch sonst sind die Regierungsziele ehrgeizig. Auf 2% der Fläche sollen erneuerbare Energien erzeugt werden. Aktuell sind es 0,2%. 1000 Windräder allein im staatseigenen Wald stehen im aktuellen Koalitionsvertrag. Lange wurde der Eindruck erweckt, das sei in 5 Jahren Regierungszeit, also bis 2026, zu schaffen. Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen hat das kürzlich kassiert.
Das ist ja realistischerweise überhaupt nicht zu schaffen. Ich meine, ich muss ja sehen, jedes Jahr, wo ich nicht baue, muss ich ja im nächsten Jahr mehr bauen, ja. Irgendwie sollten wir schon mal dahin kommen, dass wir 100 pro Jahr dann aufstellen.
Jetzt will man die Grundlagen schaffen für 1000 Windräder. Die ersten Flächen dafür hat das Land jetzt ausgewiesen. Aber alle erhoffen sich auch mehr Geschwindigkeit durch die neuen Bundesregeln. Erneuerbare Energien sollen im besonderen öffentlichen Interesse stehen. Andreas Wagner von Sovitec.
Das hilft natürlich in dieser Abwägung zwischen Naturschutz, Umweltschutz, militärischen Belangen, dass jetzt die erneuerbaren Energien den Stellenwert bekommen, den sie brauchen, um auch genehmigt zu werden.
Im Naturschutz will der Bund weniger Vogelarten als besonders windkraftsensibel einstufen. Als Ausgleich geht Geld in einen Artenschutzfonds. Naturschutzverbände kritisieren die verkürzte Schutzliste allerdings. Auch Landschaftsschutzgebiete sollen nicht mehr grundsätzlich tabu sein für Windräder. Und in Zukunft könnten technische Lösungen in einigen Fällen die Artenschutzprobleme lösen. Darauf will auch die schwäbische Windkraftfirma setzen.
Um jetzt diese leidige Diskussion zu beenden, haben wir uns jetzt entschlossen, ein kamerabasiertes Abschaltsystem vorzuschlagen. Das sind Kameras, die an Windkraftmast installiert werden und dann automatisch den Rotmilan erfassen. Und sobald der Rotmilan sich nähert, wird die Anlage abgeschaltet.
Ob das noch dieses Jahr in Angriff genommen werden kann, muss wieder ein Gericht klären. Weil aus Sicht des Landratsamts Unterlagen fehlten, hatte sich die Genehmigung der 5 Windräder weiter verzögert. Wagners Firma fand, die Behörde sei untätig und zog wieder vor Gericht. Jetzt, rund 10 Jahre nach den ersten Plänen, ist man kurz vor einer Einigung.
Warum die Windkraft in Baden-Württemberg trotz grün geführter Landesregierung nur schleppend vorankommt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms berichtete. Und wir bleiben bei der Windkraft. Der Bericht aus Baden-Württemberg hat es gezeigt. Selbst wenn die politischen Ziele ambitioniert sind, kann es hapern mit dem Ausbau. Und wenn Sie selbst aktiv werden wollen, dann können Sie sich in vielen Bundesländern sogar ohne Baugenehmigung ein kleines Windrad selbst in den Garten stellen. Dafür muss es aber schon ordentlich windig sein und nicht jeder hat Platz dafür. Noch eine Nummer kleiner geht es mit einem Windrad auf dem eigenen Dach. Und das oft ganz unbürokratisch. So eines hat ein junger Unternehmer aus der Region Hannover erfunden und will damit im Windgeschäft mitmischen. Unser Kollege Bastian Brandau hat ihn besucht.
Wir stehen hier bei uns auf dem Flachdach in Langenhagen, sehen unsere Skywind-Anlage, die hier unser Büro mit Strom vom Dach versorgt.
Über Fritz Ungers Kopf dreht es sich, das graue Windrad ungefähr mit der Dimension einer größeren Satellitenschüssel. Aufgestellt auf einem schmalen Metallmasten, der Fuß beschwert mit Betonplatten. Zwei Kabel führen vom Fuß der Anlage zum wenige Meter entfernten Dach und weiter nach unten.
Das ist ein 4 Meter hoher Masten. Haben wir uns tatsächlich aus ganz praktischen Gründen für entschieden. Mehr geht auf dieses Dach nicht drauf. Sonst kriegen wir Probleme. Da drüben 500 Meter weiter ist die Landebahn vom Flughafen. Das heißt, wir dürfen nicht höher werden, als das Gebäude ohnehin schon ist. Das ist keineswegs optimal. Also hier ginge viel mehr, auch ertragsmäßig dann.
Doch das ist eine Idee hinter dem Konzept des 31-jährigen Fritz Unger. Anstatt lange den idealen Standort für eine Windkraftanlage zu suchen, kann man seine Anlagen dort aufbauen, wo es möglich ist. Auf dem eigenen Dach sei das meist genehmigungsfrei. Wenig Bürokratie, kein Zeitverlust. Fritz Unger stammt aus der Region Hannover, hat seine erste Firma noch zu Schulzeiten gegründet und wurde damals von einer Zeitung als Daniel Düsentrieb bezeichnet. Einen Vermieter allerdings zu finden, der wie hier im Gewerbepark Langenhagen vor den Toren Hannovers bereit war, auf dem Bürokomplex ein Mini-Windrad zu montieren, sei nicht leicht gewesen. Aber jetzt erzeugt die Konstruktion hier Strom.
Das ist jetzt Anlaufsituation, da sind wir so bis maximal 50 Watt. Das ist durchaus das, was man im normalen Haus sowieso braucht. Deswegen, wenn man auf die Fotos guckt, sieht man meistens so zwei Anlagen auf dem Einfamilienhaus. Das hängt genau damit zusammen, zwei so eine Anlagen machen, wenn man jetzt nicht gerade Sturm hat, sondern einfach so die normale Windsituation. Dann bringt eben so viel Leistung, wie das Haus dann auch in der Grundlast braucht.
Die eigene Anlage der Firma Skywind trägt ihren Teil dazu bei, das Büro ein Stockwerk tiefer zu versorgen. Hier stehen nicht nur Computer- und Büromöbel, sondern auch Windräder zur Ansicht. An der Wand Fotos von Anlagen auch in Südamerika oder dem Himalaya. Fritz Unger geht zum Fenster, wo die Kabel von seiner Windkraftanlage vom Dach ins Büro führen. Hinter der Sturmabschaltung kommt der Wechselrichter und danach geht der Windstrom direkt in die Steckdose.
Bei der Anlage hier sind es um die 500 Kilowattstunden im Jahr. Aber für uns ist es tatsächlich so die Hälfte des Jahresbedarfs, die wir damit abdecken. Das ist schon ein sehr signifikanter Anteil, vor allem weil wir natürlich hier in Hannover mittlerweile, ich glaube, wir liegen bei 48 Cent die Kilowattstunde. Von daher, für uns ist das eine Sache, die ist schon dreimal raus. Die Anlage steht hier mittlerweile seit Anfang 2014, also die hat jetzt hier ihre 8 Jahre bald voll.
Doch für wen lohnt sich die Anschaffung einer kleinen Windkraftanlage auf dem Dach wie der von Fritz Unger? Mit einer vergleichsweise geringen Maximalleistung von 1 Kilowatt. Gleich eine ganze Reihe von Absagen gibt es zu dem Thema bei Fachagenturen oder Forschungsinstituten. Zu unbekannt oder unbedeutend heißt es. Aber der Bundesverband der Kleinwindkraftanlagen äußert sich in Person von Joachim Sroka. Ebenfalls ein Windkraftunternehmer, aber seine Anlagen sind deutlich größer, bis zu 50 Meter hoch. Landwirte stellen sie sich auf ihre Gelände. Zu Kleinstwindanlagen auf dem Dach sagt er:
Wir haben zum einen in Haushöhe sehr, sehr starke Verwirbelung durch Bäume, Sträucher, Nachbarobjekte und auch durch das eigene Haus, die dazu führen, dass die Windanlage eben nur sehr wenig Energie aus dem Wind ziehen kann, weil der einfach so stark verwirbelt ist, dass die Anlage eben das nicht effektiv nutzen kann.
Effektiver sei es, solche Mini-Windräder auf einem alleinstehenden Mast zu montieren, so Unternehmer Joachim Sroka. Das würde dann wieder einer klassischen Anlage gleichen und auch eine mögliche Übertragung von Vibrationen auf ein Wohnhaus verhindern. Aber auch wenn solche Kleinstwindanlagen nicht die perfekte Windausbeute liefern, könnten sie eine andere Funktion erfüllen, als Lückenfüller für Besitzer von Photovoltaikanlagen. Die liefern zwar in der Regel den deutlich günstigeren Strom, aber eben nur, solange die Sonne scheint.
Und da genau ist die Kleinwindanlage diejenige, die das Loch stopfen kann, dass sie eben auch nachts läuft und insbesondere eben im Winterhalbjahr, wo die Winde doch deutlich auch stärker sind, diese Lücke eben kompensieren kann.
Die Kombination mit Photovoltaik ist definitiv das, was weit über 90% der Anlagen realisiert haben.
Sagt auch der Windkraftunternehmer Fritz Unger.
Was wir auch jedem empfehlen, das ist auch so eine klassische Frage, die an uns herangetragen wird. Was soll ich eher machen? Soll ich eher PV machen? Soll ich eher Windkraft machen? Da kann man wirklich nur sagen, weder noch. Du brauchst eigentlich beides. Wenn du noch nichts davon hast, würde ich auch als Windkraftanlagenhersteller immer empfehlen, fang mit Photovoltaik an. Das ist die weiterverbreitete Technologie. Die ist einfach noch ein bisschen günstiger. Das ist quasi mal der Einstieg. Aber die hat natürlich auch ihr Ende, weil ich kann nicht einfach eine immer größere PV-Anlage bauen und dann sagen, so, das löst jetzt alle Probleme. Dann habe ich mit einem Mal irgendwo um die Mittagszeit rum, im Hochsommer, wenn es warm ist, wenn es hell ist, eine Riesenmenge Energie.
Diese dann ins Stromnetz einzuspeisen, lohne sich angesichts der wenigen Cent-Vergütung dafür kaum noch. Dann lieber eine Windkraftanlage installieren, die den teuer eingekauften Strom ersetzen kann, wenn die Sonne nicht scheint, sagt Unternehmer Fritz Unger aus Langenhagen. Bald werde seine Firma die 10.000ste kleinste Windkraftanlage verkaufen. Auf deutschen Einfamilienhäusern, Garagen oder Flachdächern sind sie damit bisher eine Rarität, aber sie versorgen auch schon Berghütten im Himalaya, Funkmasten in Somalia oder Kassenhäuschen auf einer Skipiste in den Anden. Angefangen hat Unge als Windrad-Tüftler bei Jugend forscht, die Gründung seiner ersten Firma lief parallel zum Abitur. Mit 31 Jahren hat er bereits 2 Insolvenzen hinter sich. Nun aber sieht er sich mit seiner Idee, Windkraftanlagen im Set zu verschicken, die andere Fachleute dann vor Ort montieren, gut positioniert. Das eigene Windrad per Post sozusagen.
Es wird definitiv nur noch mehr werden und ich glaube, es wird auch schneller mehr werden, als es das jetzt schon tut. Einfach deshalb, weil wir immer mehr Menschen werden auf dem gleichen Planeten und weil wir einfach von den fossilen Energiestoffen weg müssen. Und da bleibt uns nicht so viel anderes übrig. Einfach gesprochen, wir können es uns eigentlich nicht leisten, dass Energie, die an dem Standort einfach da ist, sei das die Sonne auf dem Dach oder sei das der Wind auf dem Dach oder auch, wer weiß was, was in Zukunft noch kommt, dass wir einfach aus, in Anführungsstrichen, einer gewissen Dekadenz raus sagen, die nutzen wir jetzt nicht.
Und auch den Vermieter seines Bürokomplexes hat er überzeugt. Auf dem Flachdach liefert neben dem Windrad inzwischen auch eine große Photovoltaikanlage Strom.
Bastian Brandau über Windkraft auf dem Hausdach. Aus Niedersachsen. Und damit verabschieden wir uns für heute mit dem DLF-Magazin. Die Themen hat Barbara Roth für Sie ausgesucht. Mein Name ist Benjamin Dierks. Vielen Dank fürs Zuhören.